Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 20. September. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Keine blutige Schokolade mehr. Die Ten Campaign will Kakaoproduzenten in die Pflicht nehmen. Journalismus unter Druck. Die Krise in Griechenland trifft auch den Mediensektor. Zwischen Nachhaltigkeit und Größenwahn umstrittenes Wasserkraftprojekt Hidroeisen in Chile. Am Mikrofon ist Cheyenne Mackay. Schön, sind Sie dabei.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Wer wissen will, ob sie oder er in der Schweiz fischiert ist, soll diese Auskunft auch erhalten. Das hat der Ständerat beschlossen. Der Nationalrat will jedoch, dass alles so bleibt wie bisher, dass also nur eine indirekte Auskunft über eine allfällige Fischierung möglich ist. Das heißt, wer über die allfällige Fischierung Klarheit will, kann an den Datenschutz gelangen. Dieser prüft dann, ob der Staatsschutz unrechtmäßige Daten über die anfragende Person verarbeitet. Der Ständerat will, dass die Anfrage direkt beim Staatsschutz möglich ist. Außerdem ist er dafür, ausnahmsweise ausländischen Stellen Zugriff auf Daten zu ermöglichen. Der Nationalrat hatte diese Zugriffsmöglichkeiten ebenfalls abgelehnt. Mit einer Eilentscheidung hat das britische oberste Gericht die Räumung illegaler Siedlungen von Irish Travellers gestoppt. Die Siedlung der Fahrenden im Südosten Englands sollte gestern geräumt werden. Dies hat die zuständige Stadtverwaltung beschlossen. Dem Beschluss sei ein 10 Jahre dauernder Rechtsstreit vorausgegangen, weil die 200 Fahrenden das städtische Gelände illegal besiedelt hätten. Der zuständige Richter hat die Räumung nun mindestens bis zum Freitag aufgeschoben. Bis dahin solle geprüft werden, ob der Beschluss zur Räumung wirklich nötig sei. Die Stadtverwaltung wirft den Fahrenden vor, das Grundstück ohne Genehmigung bebaut und damit gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Die EU fordert eine schnelle politische Lösung des Konflikts im Jemen. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sagte, Provokationen und weitere Gewalt müssten vermieden werden. Es brauche eine Entspannung der Situation. Die jüngsten Ereignisse im Jemen zeigten, dass eine politische Lösung nötig sei, um die Hoffnung der jemenitischen Bevölkerung zu erfüllen. Derweil kam es in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa erneut zu Gewalt. Laut der Protestbewegung seien 2 Demonstranten ums Leben gekommen, als die Armee den Platz mit der Demonstration bombardiert habe. In den vergangenen Tagen sind in Sanaa mehr als 50 Menschen getötet worden. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hält daran fest, den Antrag auf Anerkennung eines Palästinenserstaates bei der UNO einzureichen. Im Vorfeld sagte der palästinensische Verhandlungsführer bei der UNO, Abbas wolle zuerst die Abstimmung vor der UNO, bevor er andere Optionen prüfe. Die USA haben bereits angekündigt, ihr Veto gegen die Anerkennung Palästinas einzulegen. Offenbar versuchen sie derzeit, weitere Mitgliederländer der UNO davon zu überzeugen, den Antrag abzulehnen. Derweil hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu vorgeschlagen, sich mit Palästinenserpräsident Abbas zu treffen. Er wolle die direkten Verhandlungen über eine Friedenslösung zwischen den beiden Ländern wieder aufnehmen. Die direkten Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern sind seit einem Jahr unterbrochen. Der Blick aufs Wetter: im Tagesverlauf wird's immer sonniger bei Temperaturen bis zu 17 Grad. Von morgen bis am Freitag beginnt der Morgen jeweils mit Nebel und Hochnebelfeldern. Danach wird's dann recht sonnig bei Temperaturen um 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
No more bloody chocolate. Nein, das ist kein Werbeslogan für eine neue Abmagerungskur. Keine blutige Schokolade mehr ist der Slogan der neuen Kampagne gegen Kinder- und Zwangsarbeit in der Kakaoproduktion. Gestern hat ein internationaler Zusammenschluss verschiedenster Nichtregierungsorganisationen die 10th Campaign lanciert. Ziel ist, die Kakaoproduzenten endlich in die Pflicht zu nehmen, nachdem 10 Jahre lang fast gar nichts passiert ist. Mehr dazu im Beitrag von Wilmer Rall.
Vor 10 Jahren nämlich haben zahlreiche marktführende Kakaoproduzenten das sogenannte Harking-Engel-Protokoll unterzeichnet. Darin verpflichten sie sich, dem Problem der Zwangs- und Kinderarbeit Herr zu werden, so Florina Doppler, Leiterin des Fachbereichs Konsum bei der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern.
Der erste Punkt des Protokolls heißt eigentlich, dass die Industrie erstmals überhaupt das Problem anerkennen muss. Früher war es eigentlich so, dass die Schokoladeindustrie die Anschuldigungen, dass es Kinderarbeit gibt in der Kakaoproduktion, haben sie ignoriert. Mit der Zeit haben sie zwar angehört, aber gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Darum ist ein erster Punkt dieses Harking-Engel-Protokolls, dass die Industrie das Problem anerkennt und dass sie genügend Ressourcen zur Verfügung stellen, um dieses Problem auch zu bekämpfen.
Die Unternehmen sollten Methoden erarbeiten, um die Arbeitsbedingungen in der Kakaoproduktion zu untersuchen. Sie sollten die schlimmsten Formen der Kinderarbeit beseitigen und mit Projekten vor Ort die Schulbildung und das Wohlergehen der Kinder verbessern. Und nicht zuletzt sollten sie einen industrieweiten Standard entwickeln, um Schokolade zu zertifizieren, die ohne Kinderarbeit produziert wurde. Von all diesen angekündigten Maßnahmen aber sei bisher noch fast nichts umgesetzt worden, so Florina Doppler.
Tulane University aus den USA hat den ganzen Prozess der Umsetzung begleitet im Auftrag der US-Regierung und sie sind in ihrem Bericht zum Schluss gekommen, dass es zwar gewisse Fortschritte gibt, zum Beispiel hat die Schokoladeindustrie eben zugegeben, dass da Handlungsbedarf besteht. Es sind aber bei weitem nicht genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt worden, um das Problem auch tatsächlich zu bekämpfen. Und wie der Bericht der Universität auch zeigt, ist Kinderarbeit und schlimmste Formen von Kinderarbeit immer noch ein sehr weit verbreitetes Phänomen in Ghana und der Elfenbeinküste. Das heißt, die Maßnahmen, die implementiert wurden, haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Deshalb haben verschiedene Nichtregierungsorganisationen nun die 10th Campaign gestartet, zum 10. Jahrestag des Harking-Engel-Protokolls. Ihre Kampagne richtet sich aber nicht in erster Linie an die Kakaoproduzenten, sondern an die Regierungen der kakaoimportierenden Länder.
Weil die 10 Jahre seit der Unterzeichnung des Harking-Engel-Protokolls gezeigt haben, dass mit freiwilligen Maßnahmen die Ziele nicht erreicht werden. Das heißt, wir fordern die Regierungen auf, nun eben die nötigen Schritte zu unternehmen und die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Dass wirklich das gesetzlich festgeschrieben wird, dass die Firmen ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Kinderarbeit offenlegen müssen, jährlich, und dass sie auch ihre Lieferketten unabhängig prüfen lassen müssen. Es wäre da auch vorstellbar, dass es eine internationale Instanz gibt, die das für die ganze Branche unabhängig überwacht.
Unter den Unterzeichnerstaaten des Protokolls sind viele US-amerikanische Firmen, aber auch Barry Callebaut, der größte Schokoladenproduzent der Welt mit Sitz in der Schweiz, und der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé.
Nestlé hat eigene Ansätze, Zertifizierungsinitiativen gestartet, wie das auch andere Schokoladenfirmen getan haben. Sie haben zum Beispiel diesen Cocoa-Plan initiiert. Dieser ist ausgerichtet darauf, dass die Kakaoherstellung unter guten landwirtschaftlichen Praxis hergestellt wird. Er ist nicht spezifisch darauf ausgerichtet, die Kinderarbeit zu verhindern.
Nestlé habe zwar einzelne Programme, in den Augen der Nichtregierungsorganisationen seien diese aber ungenügend, so Florina Doppler. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé selber wollte aufgrund eines Feiertags im Kanton Waadt gestern keine Stellung nehmen.
Auch heute konnte bis Redaktionsschluss von Nestlé keine Stellungnahme eingeholt werden. Mehr Informationen zur neu lancierten Kampagne gegen Kinder- und Zwangsarbeit in der Kakaoindustrie gibt's im Internet unter www.10campaign.com. Diesen Link finden Sie auch auf unserer Homepage rabe.ch in der Rubrik Info.
95,6. Rabe Info.
Griechenland steht am Abgrund. Das Land steht kurz vor dem Staatsbankrott. Um weitere Gelder des EU-Rettungspaketes zu erhalten, muss die griechische Regierung einen rigorosen Sparkurs durchsetzen. Damit bringt sie die eigene Bevölkerung gegen sich auf. Seit Wochen wird gestreikt und demonstriert. Regierung und Polizei antworten mit Gewalt und Repression. Darüber zu berichten, unabhängig und ausgewogen, wird für die griechischen Medienschaffenden immer schwieriger. Nicht nur die ökonomische Instabilität, Korruption und Vetternwirtschaft machen ihnen zu schaffen, sondern auch Übergriffe von Demonstranten und Sicherheitskräften. Wilma Rall berichtet.
Die Gewalt gegen griechische Medienschaffende hat in den letzten Monaten stark zugenommen. Vor allem Fotografen und Kameraleute, die sehr schnell als Journalisten erkennbar seien, würden bei ihrer Arbeit immer wieder zwischen die Fronten geraten. So Olivier Basil, EU-Verantwortlicher der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen.
Photographes de presse qui ont plusieurs appareils, les caméramans sont véritablement pris entre deux types de violences différentes. La première, elle se situe au sein même des manifestants,
Einerseits werden die Medienschaffenden von extremistischen und radikalen Gruppierungen der Protestbewegung angegriffen. Diese Gruppen sehen die Presse als verlängerter Arm der Machthaber, welche das Volk manipuliert.
Vous avez beaucoup de ces groupes qui essayent également de voler le matériel, de le détruire, d'avoir par exemple.
Sie greifen die Journalisten an, versuchen ihr Material zu stehlen, unter anderem auch die Gasmasken, ohne die man in Griechenland heutzutage an keine Demonstration mehr gehen könne, so Olivier Basil. Die Presse werde als Sündenbock gebraucht, als Verursacherin allen Übels betrachtet, die nun dafür zahlen muss. Und auf der anderen Seite sind da die Sicherheitskräfte, die höchst gewaltsam mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Protestbewegung vorgehen und dabei offenbar auch gezielt Journalisten und Journalistinnen ins Visier nehmen.
On a pu récolter beaucoup de témoignages de journalistes qui vous disent qu'ils se sont clairement identifiés par leur carte de presse.
Olivier Basil hat vor Ort mit unzähligen Medienschaffenden gesprochen. Viele sagten, sie hätten sich klar als Reporter identifiziert und seien trotzdem gezielt angegriffen worden. Andere wurden in Administrativhaft genommen oder ihr Material wurde konfisziert. Trotz der schwierigen Umstände, in denen sich Griechenland befinde, dürften solche Sachen nicht vorkommen, empört sich Olivier Basil. Die größte Bedrohung für die Pressefreiheit in Griechenland aber komme nicht von der Gewalt seitens der Extremisten und der Sicherheitskräfte.
Le plus gros problème de liberté de la presse en Grèce, et il est vraiment extrêmement important, c'est la manière dont les médias se sont financés.
Das größte Problem sei die ökonomische Situation der Medien, die Art und Weise, wie sich die Medien finanzieren würden. Einerseits habe Griechenland viel zu viele Titel für den existierenden Markt. So erscheinen täglich mehr als 12 Sportzeitungen für gerade mal 11 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.
Il y a une manière dont la presse a été financée qui a créé un système où vous avez beaucoup de titres qui ont été créés pour toucher de l'influence et pas spécialement pour faire de l'information.
Bei vielen Zeitungen gehe es nicht darum, unabhängig zu informieren, sondern darum, den Einfluss der Eigentümer auszuweiten, sagt Olivier Basil. Unzählige griechische Zeitungen wurden jahrelang über Kredite finanziert und so künstlich am Leben erhalten. Die Medienbranche befinde sich schon lange in der Krise. Nur habe die ökonomische Krise jetzt die Zerbrechlichkeit dieses Systems mit aller Wucht gezeigt.
Toute la fragilité de ce système qui était basé sur un ensemble de carousels qui tournent.
Viele Presseorgane hätten sich damit finanziert, dass sie von Regierungsvertretern und einflussreichen wirtschaftlichen Akteuren Geld gegen positive Berichterstattung getauscht hätten. Eine unabhängige Berichterstattung ist so natürlich nicht mehr möglich. Darum würden viele Medienschaffende die ökonomische Krise auch als Chance sehen. Die ökonomische Krise habe die ganze Medienbranche durcheinander gewirbelt. Es könnte also sein, dass jetzt einzelne Medienimperien stürzen würden und Platz entstehe für neue unabhängige Medien. Doch Olivier Basil zeigt sich wenig optimistisch, denn im Moment habe niemand Geld, um in eine unabhängige Presse zu investieren. Und diejenigen, die Geld hätten, beispielsweise die großen Reedereien oder die Bauunternehmen, würden heute schon die Presse kontrollieren. Auch die Pressefreiheit in Griechenland wird derzeit also auf eine harte Probe gestellt.
95,6 Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info vom Dienstag, 20. September. Hydro, das heißt Wasser. Aysén ist eine Region im Süden Chiles. Beides zusammen, also Hydro Aysén, bedeutet sozialen Zündstoff. Denn hinter dem Namen Hydro Aysén verbirgt sich eines der ambitioniertesten und umstrittensten Wasserkraftprojekte Lateinamerikas. Was die einen als Traum aus Beton, Stahl und blauen Fluten feiern, nehmen viele Chileninnen und Chilenen inzwischen als autoritären Größenwahn wahr. Statt nachhaltiger Entwicklung befürchten viele nachhaltige Umweltschäden und Zwangsumsiedlungen. Der Beitrag von Nils Brock von Radio Onda, dem lateinamerikanischen Nachrichtenpool.
Sauber, erneuerbar und aus Chile. Das ist Hydro Aysén, das ist Wasserkraft. Zugegeben, die Werbekampagne des Mega-Energieprojekts Hydro Aysén hört sich verführerisch an. Das Versprechen, Chiles schmutzigen Energiebetrieb, der momentan fast zur Hälfte durch importiertes Erdgas gedeckt wird, auf H2O umzustellen, hat was. Doch der scheinbar so innovative Beitrag gegen den Klimawandel entpuppt sich bei näherem Hinsehen als alter Hut, und zwar als einer, der mindestens 3 Nummern zu groß geraten scheint. Und so sieht er aus.
Hydro Aysén, die erste. Das Bauvorhaben.
Hydro Aysén umfasst zunächst die Errichtung von 5 Wasserkraftwerken. Dafür sollen im südchilenischen Patagonien ungefähr 10.000 Fußballfelder Land geflutet werden. Um die erzeugte Energie dann auch verbrauchen zu können, soll in den kommenden 12 Jahren die längste Stromleitung der Welt verlegt werden, quer durchs Land bis in die Hauptstadt Santiago. Für diese Schneise werden noch einmal 50.000 Fußballfelder Land fällig.
Hydro Aysén, die zweite. Die Bauherren.
Initiatoren des über 2 Milliarden Euro schweren Vorhabens sind der spanische Energiemulti Endesa und das chilenische Unternehmen Colbún. Endesa ist einer der Big Player auf dem lateinamerikanischen Energiemarkt und baute in Chile bereits vor 5 Jahren das umstrittene Wasserkraftwerk Ralco. Der chilenische Partner Colbún betreibt im Land 21 Kraftwerke. Wenn Hydro Aysén ans Netz gehen sollte, würden Endesa und Colbún gemeinsam ein Duopol bilden, das 80% der in Chile erzeugten Energie liefert.
Hydro Aysén, die dritte. Die Folgen.
Die Flutung von Land und die Abholzung großer Waldflächen stellen die Umweltverträglichkeit von Hydro Aysén in Frage. Dutzende Naturschutzgebiete und 6 Nationalparks würden durch Hochspannungsleitungen zerschnitten. Hinzu kommen Straßen und Camps für ungefähr 5.000 Bauarbeiter während der Konstruktion. Auch 6 Gemeinden von Mapuche-Indigenas sind durch Hydro Aysén in ihrer Existenz bedroht. Die Bewohnerinnen sollen umgesiedelt werden. Viele der Betroffenen sind deshalb gegen Hydro Aysén, wollen auf ihrem Land bleiben.
Hydro Aysén, die vierte. Der Nutzen.
Braucht Chile dieses Wasserkraftwerk? Ja, sagt das Energieministerium. Denn Chile müsse seine Energieproduktion verdoppeln, sonst drohe dem angestrebten jährlichen Wirtschaftswachstum von 6% der Saft auszugehen. Doch inzwischen sind fast 75% der Bevölkerung gegen Hydro Aysén. Das Argument, Wachstum um jeden Preis zum Wohl der Nation, zieht nicht länger. Zumal sich an der Reichtumsverteilung in Chile in den vergangenen 50 Jahren substanziell wenig geändert hat. Zudem ist das Land klimatisch betrachtet auf der Sonnenseite. Und auch an Wind fehlt es entlang der 5000 Kilometer langen Küste nicht. Ideale Voraussetzungen für erneuerbare Energien also. 293 große Windräder beispielsweise könnten Hydro Aysén ersetzen. Auch nicht wenig, aber möglich.
Hydro Aysén, die fünfte. Die Proteste.
Seit Monaten organisiert sich in Chile auch auf der Straße Widerstand gegen Hydro Aysén. Das Bündnis Patagonia sin Represas, also Patagonien ohne Staudämme, hat die Mängel vieler Umweltstudien nachweisen können. Dennoch wurde Anfang Mai das Bauvorhaben vom Parlament bestätigt. Noch immer fehlen jedoch Genehmigungen für die Errichtung der Stromleitungen. Zudem sollen einige der kommunalen Baugenehmigungen für die Staudämme gefälscht sein. Noch stehen die Bagger deshalb an den meisten Orten still, auch wenn mit sogenannten Probegrabungen bereits erste Fakten geschaffen werden. Die Mobilisierungen gegen Hydro Aysén gehen indes weiter.
Ja.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 20. September. In der Redaktion waren Wilma Rall und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf Radio Bern. Ich sage Sie dir Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.